Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um Endometriose, ein zu Unrecht unbekanntes Frauenleiden. Viele wissen gar nicht, was eine Endometriose ist. Dabei leidet etwa jede 10. Frau daran. Endometriose, das sind Wucherungen von Gewebe im Körper einer Frau an Stellen im Körper, wo dieses Gewebe eigentlich gar nicht sein sollte. Die Beschwerden können ganz unterschiedlich sein. Sehr oft ist eine Endometriose auch wirklich schmerzhaft. Umso bedauerlicher, dass es oft auch heute noch recht lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Was genau eine Endometriose ist, wie man sie erkennt und wie sie behandelt werden kann, um diese Fragen geht es heute bei uns. Im Schwerpunktthema Endometriose, ein zu Unrecht unbekanntes Frauenleiden. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über die Situation in Laboren, die Corona-Tests auswerten, und über neurologische Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Soweit die Übersicht und jetzt kommt die Nummer vom Deutschlandfunk-Hörertelefon. Das ist die 00800-4464-4464. Ich sag's nochmal, 00800-4464-4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast in der Sendung heute ist Dr. Mandy Mangler. Dr. Mandy Mangler ist Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Vielleicht kennen einige von Ihnen Dr. Mangler auch von dem Podcast Gyncast. Da bespricht sie regelmäßig mit zwei Journalistinnen vom Berliner Tagesspiegel gynäkologische Themen. Dr. Mangler ist Corona-bedingt nicht bei mir im Studio, sondern zugeschaltet. Jetzt würde ich auch mal gucken, ob das klappt. Hallo, Frau Dr. Mangler, kann ich Sie hören? Können Sie mich hören?
Ja, guten Morgen.
Ach, das geht ja ganz klar. Sehr schön, guten Morgen. Ja, ja, so ist es mit Corona. Frau Dr. Mangler, ich habe es eben schon gesagt, echt viele Frauen leiden darunter unter einer Endometriose. Trotzdem kennen viele Frauen und Männer dieses Wort noch gar nicht. Endometriose, wissen gar nicht, was das bedeutet. Ich glaube, wir müssten mal, oder Sie am besten, grob erklären, was das heißt, was das ist, was passiert da.
Ja, genau. Also Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, die ungefähr 10-15% der Frauen betrifft. Das sind in Deutschland doch sehr, sehr viele, also bis zu 2 Millionen schätzt man. Und ja, sie äußert sich durch zwei Hauptsymptome, aber kann sich auch noch durch weitere Nebensymptome äußern. Und die zwei Hauptsymptome sind Regelschmerzen und Unfruchtbarkeit. Und genau, Regelschmerzen, da muss man erstmal sagen, dass ungefähr 80% der Frauen mal während der Menstruation Schmerzen haben. Also nicht jede Art von Regelschmerzen ist gleich auch Endometriose. Aber ja, wenn man genau hinhört, so im Dialog mit der Frau, die dann berichtet, wie stark ausgeprägt sind denn die Regelschmerzen, dann kann man schon unterscheiden, ist es jetzt noch im Rahmen dessen, was man akzeptieren würde, oder ist schon ein Anhalt auf Endometriose gegeben?
Sie haben jetzt gesagt, es sind gutartige Wucherungen, also im Gegensatz zu Krebs zum Beispiel. Und wo sitzen die denn im Körper der Frau?
Ja, das ist ganz interessant. Also dieses Endometriose-Gewebe, das hat schon auch so ein bisschen eine Art von Krebsmöglichkeit. Also es verbreitet sich, wächst zum Beispiel in andere Organe auch zum Teil hinein. Aber es ist erstmal Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb der Gebärmutter zu finden ist oder auch in der Gebärmutter, dann heißt sie Adenomyose. Also man weiß heutzutage, dass die Erkrankung als Quelle die Gebärmutter hat, also aus der Gebärmutter selber kommt. Und dann wird das Gewebe im Bauchraum verschleppt und kann dort erstmal das Becken betreffen, also zum Beispiel die Eierstöcke oder ja, alle Organe, die so im kleinen Becken liegen, die Blase, Darm. Aber es kann sich auch im gesamten Bauchraum ausbreiten. Und es gibt auch ganz seltene Fälle, wo dann mal Endometriosegewebe auch in der Lunge oder in anderen Organen gefunden wurde.
Und dieses Gewebe, das ist ja das, was, wenn es normalerweise eben in der Gebärmutter ist, dann wird es, solange man noch nicht die Menopause erreicht hat, sich ja auf- und abbauen. Also diese Schleimheit, die sich aufbaut und dann, wenn man die Periode hat, abbaut. Und passiert das auch mit diesen Endometriosegewebe? Ja, wie sage ich, Klumpen hört sich nicht so schön an. Flecken oder wie nennen Sie das denn?
Ja, genau. Also Herde nennt man die in der Medizin, also Endometrioseherde, die interessanterweise mikroskopisch alle Strukturen einer kleinen Gebärmutter aufweisen, also Nervenzellen und Muskelzellen und so weiter. Das hat Professor Silvia Mexner, die Leiterin des Grundlagenlabors an der Charité zur Endometriose, erforscht. Also ganz interessant. Man spricht also sozusagen von kleinen wie Gebärmutterstrukturen außerhalb der Gebärmutter. Und die bluten zyklisch mit, genau, da haben Sie völlig recht. Jedes Mal, wenn man eine Menstruation hat, dann bluten die zyklisch mit. Und das ergibt so eine chronische Entzündungssituation an diesen Herden. Und in der Nähe, also sowieso ja eine entzündliche Erkrankung. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft.
Jetzt muss ich, das müssen wir einmal abklären, wenn Sie sagen, Mini-Gebärmutterherde quasi. Aber da kann keine Schwangerschaft entstehen, weil da kommt ja die Eizelle nicht hin, oder?
Nee, genau. Nee, okay. Nee, das ist wirklich nur so, das muss man sich so vorstellen, wie so versprenkelte Gewebefetzen. Also so kleine, ja, wie so Blumen auf einer Wiese, sage ich manchmal. Also sozusagen so kleine Flecken im Bauchraum, die letztendlich das Potenzial haben, alles zu tun, was eine Gebärmutter auch macht. Aber die Gebärmutter an sich ist ja eine Höhle und das können sie nicht.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, die sehr starke Beschwerden hatte durch eine Endometriose, mit Mandy Engel. Und die hat erst nach einem Jahr oder so erfahren, dass sie eine Endometriose hat. Hören wir doch mal rein, wie sie das erlebt hat.
Vor circa einem Jahr habe ich gespürt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich hatte extreme Regelschmerzen bekommen. Ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gehabt. Ich habe während der Regel Schmerzen und Beschwerden beim Stuhlgang gehabt. Und von jeder Regelblutung zur Regelblutung wurde es immer schlimmer. Ich hatte Zwischenblutungen, Schmierblutungen. Ich hatte Unterleibschmerzen, extreme. Zum Anfang war es nur, wenn ich meine Regel bekommen habe. Und die letzten paar Monate, also seit August, war es extrem. Also da kamen die Beschwerden auch extrem außerhalb. Also ich hatte vielleicht 2, 3 gute Tage und ansonsten waren nur Schmerzen da. Bei den Gynäkologen, wie ich war, wurde es nicht gesehen, leider. Und ich hatte Freunde, die mir, nachdem ich erzählt hatte, was ich für Beschwerden hatte, mir empfohlen haben, doch zu einem Spezialisten zu gehen. Und nachdem ich bei 2 verschiedenen Frauenärzten war, also bei meiner Frauenärztin und noch im Krankenhaus, habe ich mir dann einen Termin bei einer Endometriose-Sprechstunde geholt. Und dort wurde dann festgestellt, dass ich Endometriose habe. Mir wurde vorgeschlagen, erstmal die, wie sagt man, die normale Variante zu nehmen, und zwar Hormone dagegen zu nehmen, gegen diese Endometriose. Und das habe ich abgelehnt, da Hormone auch auf die Psyche schlagen. Und dann wurde mir gesagt, dass eine Bauchspiegelung gemacht wird, um nachzusehen, wie stark die Endometriose vorhanden ist. Bei mir war es dann so, ich habe die Bauchspiegelung gleich mit der OP verbunden. Und sozusagen in der OP haben sie gesehen, es ist Endometriose, dann haben sie alles entfernt. Und seit der OP bin ich beschwerdefrei.
Gut, das waren am Anfang sehr viele, sehr schmerzhafte Erfahrungen, die wenigstens damit endeten, dass die Patientin jetzt beschwerdefrei ist. Ich glaube, es ist sogar eine Patientin von Ihnen. Frau Dr. Mangler, wie ist das denn? Ist das typisch, dass die Patientin sagte ja, dass die Beschwerden zugenommen haben mit der Zeit, also von Mal zu Mal fast schlimmer wurden? Ist das typisch? Passiert das häufig?
Ja, sie hat sehr schön so einen eigentlich relativ typischen Verlauf geschildert, wobei sie noch eher eher Glück hatte, weil es nicht so wahnsinnig lange gedauert hat, bis die Diagnose gestellt wurde, offensichtlich. Da sagen Studien, dass es in Deutschland 8 Jahre dauert, bis von Einsetzen der Symptome, bis die Diagnose gestellt wird. Also unglaublich lange, ne?
Ja.
Wenn man sich das überlegt. Und ja, genau, sie hat es sehr gut geschildert, wie es ihr dann gegangen ist und dass sie sich dann offensichtlich diese Regelschmerzen, die, wie gesagt, 80% der Frauen ja zum Teil betreffen, die nochmal abzuspalten von dann einer wirklichen Erkrankung, also zu sagen, diese Form von Regelschmerzen, die sind über das Normale hinausgehend, also die sind zu stark, die beeinträchtigen ihre Arbeit, ihr Leben, sie brauchen ständig Schmerzmittel, sie haben zusätzlich noch Durchfall oder Übelkeit, sie sind eigentlich gar nicht richtig lebensfähig in diesen, an mehreren Tagen, jeden Zyklus. Und das wird auch mit der Dauer dann immer schlimmer, genau, weil es ja nicht behandelt ist. Das heißt, es kann sich weiter verschlimmern, verschlechtern.
Das heißt, die Diagnose ist wirklich der Knackpunkt und da dauert es viel zu oft noch viel zu lange. Mal abgesehen von der Frage, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wie das sein kann, warum das so ist. Aber wie wird denn die Diagnose gestellt? Was muss denn dafür für eine Untersuchung gemacht werden oder welche Untersuchungen?
Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung an der Endometriose. Also es gibt keinen schönen Bluttest, wo man einfach eine Blutbestimmung machen kann oder einen Ultraschall oder so. Also da findet man das in den seltensten Fällen. Früher hat man deswegen immer gesagt, naja, man muss eine Bauchspiegelung machen, um die Diagnose zu stellen. Davon ist man so ein bisschen abgekommen, weil eigentlich,
Was wäre das so eine Bauspielung? Was ist das genau?
genau, dass man in den Bauch reinguckt mit einer langen, dünnen Kamera
Hm.
und dann eben diese Herde, über die wir sprachen, also diese kleinen Blumen, die dann im Becken zum Beispiel sein können, dass man die dann sieht, ne? Und dann sieht man die, also als Operateurin sieht man die und sagt, okay, das ist jetzt Endometriose, das habe ich gesehen, das ist da, ne?
Ist aber
Und
eine
dann kann man die auch gleich.
Operation, so wie ich das.
Ja, das ist eine
Okay,
Operation.
alles klar.
Also man kann die dann natürlich auch gleich entfernen. Also man würde die jetzt nicht nur angucken und sagen, ja, da ist Endometriose, sondern man könnte die dann auch gleich entfernen. Das hilft in vielen Fällen auch schon. Nun will man aber nicht jede 20- oder 25-jährige oder auch nicht ältere Frau sofort laparoskopieren, also operieren, sondern mit der Zeit hat man festgestellt, naja, wenn wir uns richtig auseinandersetzen mit dem Menschen, der da vor uns ist und diese Person berichtet, wie es ihr eigentlich so geht, dann kann man in einem hohen Prozentsatz der Fälle durch eine Anamnese, also durch das Gespräch mit der Frau eben erfahren, also ob sie Endometriose hat. Und dann ist es im Prinzip braucht man dann nicht mehr unbedingt in den Bauch hineingucken, um es zu bestätigen. Man
Und
kann dann noch sich
was kann ich das als Frau unterstützen, dass ich zum Beispiel sollte ich dann ein Tagebuch führen, wo ich eintrage, wann es schlimm wurde und wann es weniger
Ja.
schlimm war oder sowas? Oder gibt es da
Das ist eine
irgendwie
sehr gute
sowas?
Idee. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Also zum Beispiel könnte man eine Zyklus-App nehmen und dort eintragen oder man macht es ein bisschen übersichtlicher, schreibt sich das alles auf, wann man im Zyklus eben welche Beeinträchtigungen hatte, wie es einem ging, wie viel Schmerzmittel man genommen hat. Und damit geht man dann zu seiner Gynäkologin. Jetzt sagen Endometriose-Spezialistinnen, dass man halt für so ein Gespräch also für ein normales Gespräch, kriegen niedergelassene Gynäkologinnen 16, 17 Euro. Ne? Da kann man sich vorstellen, dass die jetzt auch rein von ihrer Struktur nicht Zeit haben, sich eine Stunde mit so einer Frau zu beschäftigen. Das wäre aber sehr, sehr wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen und mit der Frau gemeinsam herauszufiltern, was hat sie, was sind ihre Beschwerden, was möchte sie, spielt Kinderwunsch eine Rolle und so weiter. Das heißt, eigentlich ist essentiell, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen und sie explizit zu befragen über die Situation. Und das ist so ein bisschen, ja, das wird jetzt im Gesundheitssystem noch nicht so stark unterstützt, leider.
Nee, da müssten die Ärzteschaft diese Punkte anders verteilen. Das ist eine Sache der Honorierung. Ja, das ist ja immer,
Ja,
wenn
klar.
um dieses Reden, einfach zuhören, Zeit haben, das ist halt
Ja.
immer noch sehr unterbewertet in der Medizin. Das trifft man ja auch
Genau,
bei
also.
anderen Krankheiten. Das heißt, als Frau, jetzt mal so ganz egoistisch gedacht, wenn ich dieses Anliegen habe, ich suche mir eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt, der dann auch wirklich die Zeit hat, das mit mir mal durchzugehen. Das wäre der Ratschlag, oder?
Ja, also wenn ich mir das selber dann alles notiert habe und mir so aufgeschrieben hat, was ich eigentlich für Beschwerden habe, dann lohnt es sich erstmal mit seiner eigenen Gynäkologin darüber zu sprechen. Und wenn die zum Beispiel sagt, naja, wissen Sie, ich bin dafür nicht spezialisiert, gehen Sie in die und die Sprechstunde, die können sich damit auseinandersetzen, dann ist es ja schon mal eine Aussage. Man kann auch bei seiner eigenen Gynäkologin versuchen, einen Nachmittagstermin oder am Ende der Sprechstunde einen Termin, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, dann für einen zu haben. Aber spätestens dann in einer qualifizierten Sprechstunde, die viele Krankenhäuser und Zentren anbieten oder auch einige Niedergelassene, kann man dann eben sich mit der Person, die einen da betreut und berät, auseinandersetzen und diese Person wird dann idealerweise mit einem erarbeiten, dass man wahrscheinlich an Endometriose leidet.
Endometriose, unbekanntes Frauenleiden, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Und Sie können anrufen. Stellen Sie Ihre Fragen. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail. Schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Dr. Mangler, sagen wir mal, es ist gut gelaufen und naja, mehr oder weniger gut. Und die Frau hat jetzt die Diagnose bekommen, Endometriose. Wie geht es dann weiter? Wie wird behandelt?
Dann guckt man sich erstmal an, was sind die Hauptbeschwerden und spielt Kinderwunsch eine Rolle? Wir haben ja gesagt, die zwei Hauptbeschwerden sind Regelschmerzen, starke, beeinträchtigende und zum Teil Unfruchtbarkeit. Und dann guckt man sich die individuelle Situation dieser Frau an und bespricht mit ihr, was ist für sie, um eine Lebensqualität zu erreichen, die sie gut findet, was kann man dafür tun? Und dann kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage. Zum Beispiel eine operative Entfernung durch, wie gesagt, eine Bauchspiegelung.
Der einzelnen kleinen Gebärmutterblümchen.
Genau, der kleinen Herde, die würde man dann mit einer langen, dünnen Kamera in den Bauch reingucken und dann eben minimalinvasiv, also durch so Schlüssellochchirurgie, entfernen. Und zum Beispiel bei der Patientin, die uns gerade berichtet hat, hat das offensichtlich gut gewirkt.
Ja.
Das ist schön. Bei vielen Frauen wirkt das gut. Bei manchen Frauen, die doch zum Beispiel ausgeprägtere Befunde haben, die bedürfen dann noch einer hormonellen Therapie. Und das ist die zweite Möglichkeit. Also man muss nicht unbedingt operieren, sondern idealerweise findet man also eine Frau im relativen Frühstadium. Das heißt, wenn sie jetzt relativ jung ist, zum Beispiel in der Pubertät, Teenager, dann sagt sie, okay, ich habe starke Regelschmerzen. Dann findet man sie, identifiziert man sie zum Beispiel als mögliche Endometriose-Betroffene. Und dann würde man sie hormonell therapieren. Also das ist die zweite Möglichkeit nach der Operation, dass man jemanden ausschließlich
so eine Art
hormonell
Pille?
Therapiert.
So eine Art Pille ist das?
Genau,
dann,
da gibt es so gestagenbetonte Pillen, also die sozusagen ein bestimmtes Hormon stärker haben in ihrer Kombination. Und diese würde man dann verschreiben. Und die frieren diese Endometrioseherde relativ zuverlässig ein oder verkleinern sie bzw. lindern die Beschwerden.
Das heißt aber, solange ich diese Therapie mache, kann ich zum Beispiel nicht versuchen, schwanger zu werden. Also wenn ich schwanger werden möchte, dann muss ich die absetzen und dann auch eine Zeit lang wieder mit den Schmerzen leben.
Ja, das heißt, da haben Sie auch schon sehr schön die dritte Möglichkeit erwähnt. Man könnte auch, wenn das jetzt jemand ist, mit Kinderwunsch sagen, wir unterstützen jetzt den Kinderwunsch und gucken, wie der effektiv umgesetzt werden kann. Weil auch eine Schwangerschaft, die ja damit einhergeht, dass man 9 Monate nicht menstruiert, kann die Erkrankung verbessern.
Okay.
Und diese drei Therapien würde man immer kombinieren mit einer symptomatischen Therapie. Also zum Beispiel Schmerzmittel, wenn das dann notwendig ist. Ibuprofen ist zum Beispiel ein Schmerzmittel, was sehr gut zur Endometriose passt, weil es diese entzündliche, inflammatorische Komponente der Erkrankung adressiert. Und dadurch eben diese Entzündung, die mit Endometriose einhergeht, vermindert.
Und Sie sagten, es geht auch um Familienplanung. Jetzt nur in Bezug auf, nehme ich die Pille oder nehme ich nicht die Pille oder werde ich jetzt schwanger oder nicht? Oder gibt es auch eine Behandlung, wo ich sagen muss, jetzt muss ich auch mal überlegen, ob ich noch Kinder möchte oder nicht? Also quasi diese Totaloperation, das ist auch eine Möglichkeit, oder?
Ja, wobei das ist relativ selten erfreulicherweise der Fall. Also das gibt es manchmal, dass die Gebärmutter und auch das umliegende Gewebe so stark betroffen sind, dass man fast keine andere Möglichkeit mehr hat, als der Frau zu raten oder darüber zu sprechen, dass man das eventuell entfernen muss. Aber das ist eigentlich nicht so häufig.
Das ist schon der radikalere Schritt. Das ist eine amerikanische, US-amerikanische Schauspielerin hat vor, ich weiß es nicht mehr, 1, 2, 3 Jahren das sehr öffentlich gemacht. Und die ist auch noch relativ jung gewesen, also noch in einem Alter, wo man Kinder bekommen könnte. Und die, Lena Dunham, aus einer Serie ist sie bekannt. Und die hatte bekannt gemacht damals, ich glaube, das hat auch die Endometriose so ein bisschen das Thema in den Vordergrund gerückt, dass sie sich wirklich letztendlich operiert hat lassen, weil die Endometriose sie so eingeschränkt hat, weil das so schlimm war. Aber Sie sagen, das ist wirklich die allerletzte Möglichkeit. Vorher kann man noch andere Optionen ausprobieren.
Ja, genau. Also das war super, dass Lena Dunham das an die Öffentlichkeit gebracht hat, weil sie damit anderen Menschen so ein bisschen auch die Scheu genommen hat, sich damit auseinanderzusetzen und einen Fokus auf das Thema gelegt hat. Es gab auch Olympiasportlerinnen, die auch das Thema an die Öffentlichkeit gebracht haben mehr und gesagt haben, ja, sie sind in ihrem Training beeinträchtigt durch Endometriose. Und ja, genau, bei Lena Dunham war es wahrscheinlich schon eine sehr schwere Form der Erkrankung. Das heißt, eigentlich muss man auch sagen, je früher man therapiert, also wenn man zum Beispiel junge Mädchen rausfiltert, die ein Risiko haben durch eben starke Regelschmerzen, dann könnte das hilfreich sein, die frühzeitig hormonell zu therapieren, um die Erkrankung gar nicht weiter fortschreiten zu lassen.
Also nochmal, noch umso wichtiger ist es, die Diagnose relativ bald und zügig zu stellen. Also dann vielleicht auch als Frau, wenn man den Verdacht hat, wirklich sich an ein Endometriosezentrum zu wenden. Zum Abschluss noch die Frage Lebensstil, also Ernährung, Sport. Welche Rolle spielen die? Kann ich dadurch vielleicht ein bisschen die Schmerzen lindern? Bringt das was und in welcher Form?
Wir haben schon gesagt, dass Endometriose eine entzündliche Erkrankung ist, also dass es eine stark entzündliche Komponente hat. Und so hilft also alles, was antientzündlich ist. Zum Beispiel Sport. Sport hat ja, setzt ja viele körpereigene positive Substanzen frei, zum Beispiel Endorphine und so weiter. Und die helfen alle mit Endometriose besser, also die Endometriose zu bekämpfen. Das heißt, manche Frauen sagen, ich bin eigentlich gar nicht richtig sportfähig und gucken, ob sie schon vor, wenn sie wissen, die Menstruation kommt jetzt bald, dass sie in den Tagen davor vermehrt Sport machen. Und das hilft ihnen dann, die Symptome etwas abzumildern.
Und ich glaube, über die Ernährung müssen wir gleich sprechen. Leider ist unsere erste halbe Stunde gleich rum. Aber danach geht es weiter. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Endometriose, ein zu Unrecht unbekanntes Frauenleiden. Und jetzt wird Dr. Mandy Mangler, Chefärztin am Auguste-Viktoria-Krankenhaus Berlin, ihre Fragen beantworten. Und wir haben die erste Hörerin schon in der Leitung, Frau Zecher.
Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf, was Sie schon kurz vor den Nachrichten angesprochen hatten, das Thema der Ernährung zurückkommen.
Schön.
Ich habe selbst, bin eben auch diagnostiziert mit Endometriose, habe eine Entfernung über Bauchspiegelung gehabt und habe jetzt eben, die Symptome sind nach einem guten Jahr wieder zurückgekommen und einfach um die hormonelle Behandlung ein bisschen zu umgehen, die bei mir leider nicht gut funktioniert, ein bisschen auf der Suche, was man eben sonst so machen kann. Und habe das schon häufiger gelesen, eben auch, dass Ernährung gegebenenfalls, wenn es eben so entzündungshemmend ist, helfen kann und würde da mich natürlich freuen, nochmal eine Meinung zuzuhören.
Ja, super, dass wir die Expertin hier haben. Frau Dr. Mangler, was sagen Sie?
Ja, danke, Frau Zecher, für die Frage. Genau, wir haben schon gesagt, dass alles, was antientzündlich wirkt, auch bei Endometriose helfen kann. Und da ist es gut, sein ganzes Leben so einmal zu hinterfragen und vielleicht auch umzustellen, wenn man möchte. Und Bewegung und Sport zu kombinieren mit einer veränderten Ernährung. Und die Ernährung, die sollte dann antientzündlich sein. Das heißt, so ganz grob vereinfacht kann man sich merken, eine Mittelmeerdiät. Und das heißt also, wie immer sozusagen, 5-mal am Tag Obst und Gemüse, Vollkorn bevorzugen, dann tierische Lebensmittel eher weniger. Und wenn, dann eben kein rotes Fleisch, also eher Fisch. Und Fette, also bei Fetten eben auch die Fette bevorzugen, von denen man weiß, dass sie antientzündlich wirken, zum Beispiel Leinöl, aber auch Olivenöl. Genau, verarbeitete Lebensmittel sind nicht so gut. Also zum Beispiel verarbeitete Wurst ist wirklich nicht gut oder Chips und so eine Sachen. Also alles, was mehr oder weniger, also bei Kinoabenden zum Beispiel zu sich nimmt, ist nicht so gut.
Also Kinoabend geht, aber nicht mit den üblichen Zutaten. Das sind ja auch die Ernährungsempfehlungen, die sowieso auch nicht nur im Falle von Endometriose, sondern sowieso eigentlich gut tun, ne?
Sehr gut sind, genau. Ernährung, muss man wissen, ist wie ein Medikament. Also es ist eine sehr potente Möglichkeit und wir unterschätzen das immer. Wir haben halt sehr viel Ernährung oder sehr viel Zugang zu Essen und wir unterschätzen immer die Macht, die Ernährung hat auf unseren gesamten Körper.
Wobei die Ernährung alleine wahrscheinlich nur beitragen kann in diesem Fall und nicht alles lösen kann, oder?
Ja, bei einer Erkrankung wie Endometriose nicht, aber sie ist trotzdem ein mächtiges Tool zusammen mit Bewegung und Sport, um nochmal die Lebensqualität zu verbessern.
Frau Zecher, vielen Dank. Gut, dass Sie gefragt haben und wir hoffen, dass es klappt bei Ihnen, dass es dann vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass es besser wird. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Und jetzt ist Frau Schork in der Leitung.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ich grüße Sie. Ich habe der Redaktion kurz geschrieben, weil ich den Beginn Ihrer Sendung zugehört habe und das ergänzen möchte durch meine Erfahrung mit Endometriose, die vielleicht untypisch ist, aber vielleicht doch interessant ist für Ihre Hörerinnen. Mhm. Und zwar war das bei mir so, dass ich mit Anfang 30 bei der Routineuntersuchung bei meiner Frauenärztin tatsächlich in einem absoluten Nebensatz, so erinnere ich das heute, es ist eine ganze Weile her, erwähnt hatte auf Ihre typische Frage, ob es etwas Besonderes gäbe, dass ich eine etwas stärkere Periode hätte als sonst, aber das hatte ich selber nicht irgendwie festgestellt und ich hatte auch sonst überhaupt keine Beschwerden. Also das, was am Anfang beschrieben wurde in der Sendung, mhm. das hatte ich alles nicht, vor allem keine Schmerzen und es war tatsächlich gut, dass meine Frau da jetzt damals so aufmerksam war und hat aufgehorcht, hat Ultraschall gemacht und da war das nicht feststellbar, wie das ja häufig der Fall ist. Mhm. Und dann hatte sie diesen Endometriose-Marker, ich weiß nicht, ob das heute noch bestimmt wird, damals wurde der bestimmt. Und hat dann festgestellt, er selber negativ. Und dann sagte sie trotzdem, sie hätte ein seltsames Gefühl und schickte mich zur Bauchspiegelung. Und da bin ich auch hingegangen und dann war das eben einfach eine Bauchspiegelung und dann bin ich da aufgewacht und dann sagte mir der behandelnde Professor, dass es eine ganz ausufernde Endometriose festgestellt worden sei und zwar im gesamten Bauchraum. Und ich habe das nicht mitbekommen. Und ich war, glaube ich, ich weiß nicht, 32 oder so und er sagte dann zu mir, das war auch ein guter Hinweis, er sagte, also wenn Sie noch schwanger werden wollten in Ihrem Leben, dann würde ich Sie bitten, demnächst in die Wege zu werden, weil das eben chronisch ist und wiederkommen kann.
Fragen wir doch mal gleich unsere Expertin. Das kann also vorkommen, dass man eine Endometriose hat und es nicht bemerkt.
Ja, da gibt es auch sehr interessante Forschung dazu und deswegen finde ich einen wichtigen Hinweis auch, die Sachen, die Sie gesagt haben. Die Endometriose, die man fragt sich natürlich, was ist der Vorteil? Warum macht die Evolution sowas? Ne? Gibt es da auch einen Vorteil davon? Mhm. Und wenn man so richtig lange darüber nachdenkt und die Vor- und Nachteile abwägt, dann kommt man dazu, dass vielleicht unter Umständen diese Krämpfe auch so wie so eine Art Übung für eine Geburt sein können. Ne? Früher sind ja viele Frauen auch verblutet bei einer Geburt. Mhm. Das ist jetzt heute nicht mehr so der Fall, aber über die ganze Evolution und so, dass eine Gebärmutter, die trainierter war durch Krämpfe, also einfach wie ein regelmäßiges Training, dass die vielleicht unter der Geburt weniger geblutet hat. Deswegen kann es auch sein, dass man eine Endometriose hat und die gar nicht so unbedingt wahrnimmt. Also es gibt bestimmt Frauen, die Endometriose haben und darunter kein großes Leiden haben, dann muss man immer gucken, was muss man dann überhaupt therapieren. Ne? Mhm. Die Lebensqualität steht natürlich im Vorteil. Also man möchte ja nicht Dinge therapieren, die nicht sinnvoll zu therapieren sind,
ja, also
die keinen Unterschied machen.
Das heißt, wenn es eine Endometriose ist und die Frau hat keine Schmerzen und sie hat auch keine Probleme, schwanger zu werden, ist es ja dann kein Problem, muss vielleicht nicht behandelt werden. Aber wenn jetzt ein Kinderwunsch ist zum Beispiel und die Frau hat vielleicht keine Schmerzen, aber sie kann nicht schwanger werden, dann wäre das auch eine Möglichkeit, das mal abzutesten. Vielleicht liegt es daran, dass die Frau Endometriose hat und deswegen nicht schwanger wird.
Richtig, genau. Die Reproduktionsmedizinerinnen sagen, dass bis zu 30% der Frauen, die zu ihnen kommen, zu einer Kinderwunschbehandlung, eine unentdeckte Endometriose haben. Ja.
Also wirklich ein wichtiger Faktor in der Familienplanung. Frau Schock, das tolles Beispiel. Vielen Dank. Und schön, dass das bei Ihnen dann entdeckt und entfernt werden konnte.
Ja.
Dankeschön.
Danke, alles Gute.
Alles Gute noch. Wir bekommen auch viele Mails. Eine möchte ich auch direkt hier vorlesen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Also das ist eine Hörerin, die sich sehr bedankt. Und sie sagt, gerne würde ich anmerken, dass nicht nur Frauen von Endometriose betroffen sind, sondern alle Personen, die einen Uterus haben. Also zum Beispiel auch Transmänner oder non-binäre Personen. Und da haben Sie natürlich recht, die Dame, die uns hier angeschrieben hat. Das stimmt. Ich glaube, dass ich das jetzt sprachlich nicht mehr hinbekomme, im Rest der Sendung immer alle mit einzubeziehen. Aber ich hoffe, dass sich alle angesprochen fühlen. Aber sicher bin ich bin mir sicher, dass es Frau Dr. Mangler genauso geht. Jeder, der einen Uterus hat, kann eben von Endometriose betroffen sein. Nur, dass wir das auch mal klarstellen. Das ist
genau,
ja auch wichtig,
ein wichtiger Hinweis.
Ne, wenn man dann Schmerzen
und wichtiger Hinweis und wichtiges Thema auch in der Gynäkologie, dass wir nicht nur binär denken. Also danke dafür.
Und dann haben wir eine Mail bekommen von, da soll ich die Frage an Sie weiterleiten, Frau Dr. Mangler. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Myomen und Endometriose? Müssen wir noch mal kurz sagen, was ein Myom ist.
Genau, Myome sind gutartige Muskelknoten. Das ist mit Endometriose zusammen die also auch die, also die noch häufiger auftretende Veränderung der Gebärmutter. Und diese gutartigen Muskelknoten, die bilden dann eben so kleine Kugeln in der Gebärmutter und können zu beachtlicher Größe heranwachsen. Und beides zusammen, also Myome und Endometriose, sind ja beides gutartige Erkrankungen, also kein Tumor, keine Tumorerkrankungen. Diese beiden treten aber zu einem hohen Prozentsatz auf, auch gleichzeitig auf, schon rein statistisch. Mhm. Aber sie sind auch eben, genau, man findet sie häufig auch gemeinsam.
Aber es sind unterschiedliche Sachen.
Sind unterschiedliche Erkrankungen. Mhm. Mhm.
So, dann kommt hier eine Frage, wie sieht es nach den Wechseljahren aus? Und dann noch, kann eine Endometriose unter anderem Eierstock- oder Gebärmutterkrebs verursachen? Vielleicht schaffen wir das noch.
Ja, wenn die regelmäßigen Menstruationen aufhören, das ist in Deutschland ungefähr so im 50. Lebensjahr der Fall, dann ist es häufig so, dass dadurch, dass eben keine chronischen oder nicht mehr diese Blutungen da sind, eben auch die Endometrioseherde einschmelzen und Endometriose nicht mehr so relevant ist. Es gibt selten auch Frauen, bei denen das trotzdem noch Beschwerden verursacht, weil alte Herde immer noch da sind, die der Körper nicht abgebaut hat. Aber eigentlich ist es ein Problem der menstruierenden Frauen.
Hm. Und Eierstockkrebs?
Genau, die zweite Frage war zum Eierstockkrebs. Es ist tatsächlich so, dass Endometriose zusammenhängt mit einem erhöhten Krebsrisiko für Eierstock. Ja. Also was bedeutet das für mich als Betroffene? Dass ich da regelmäßig zu den Vorsorgen zu meiner Gynäkologin gehe und dort Untersuchungen vornehmen lasse. Eierstockkrebs ist leider eine Erkrankung, die man nicht so unbedingt gut diagnostizieren kann, aber trotzdem gibt es da auch Möglichkeiten, deswegen lohnt es sich, zur regelmäßigen Vorsorge zu gehen.
Mhm. Endometriose, zu Unrecht unbekanntes Frauenleiden. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir in der Sendung ist Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Und alle 14 Tage spricht sie im Podcast Gyncast über gynäkologische Themen. Heute beantwortet sie aber ihre Fragen zum Thema Endometriose. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertin Dr. Mandy Mangler vom Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin stellen. Herr Huppert ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Huppert.
Guten Morgen, vielen Dank. Ich habe eine Frage, und zwar als Mann habe ich natürlich mit dieser Art von Veränderung nichts zu tun, aber ich habe einen Verdacht, da Sie das schon angeschnitten hatten, die Form dieser kleinen Veränderung im Uterus dürften ähnlich sein wie bei einem Blasenkrebs. Ich hatte einen Blasenkrebs und bin noch in Behandlung. 2016 war die erste. Und dann kam eine neuerliche Untersuchung und wieder ein Rückfall sozusagen. Und diese kleinen Entwicklungen in der Blase sind auch so kleine Blumenkohlartige Wuchsformen, die bei mir aufgetreten sind. Schlagartig wurde das bei mir, habe ich das erkannt, bei einem Wettkampf im Tode-Mann-Berglauf hier in Freiburg, in der Nähe von Freiburg. Dort nach dem Lauf hatte ich also Blut im Urin. Und so wurde das bei mir festgestellt und ich wurde auch gleich operiert.
Ja, Herr Hoffert, vielen Dank. Ich muss noch mal einmal generell sagen, Frau Dr. Mangler kann natürlich hier keine Diagnosen oder irgendwie ganz persönliche Sachen stellen, einfach weil es ist per Radio und ich weiß gar nicht, genau, fragen wir doch die Expertin, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt.
Ja, gerne.
Genau, das ist, vielen Dank, das ist sehr interessant, weil es gibt Endometriose auch der Blase und des Darms, die nennt man dann tief infiltrierende Endometriose und die kann sich auch mal durch Blut im Urin äußern, aber meistens eher nicht, sondern eher durch Schmerzen und so Krämpfe und Schmerzen beim Wasserlassen auch und die sieht man oft im Ultraschall auch. Genau. Also es ist eine seltene Unterform der Endometriose, die Blasenendometriose. Und Ihnen wünsche ich natürlich alles Gute.
Danke.
Vielen Dank für Ihre Geschichte, genau. Und alles Gute. Danke, Herr Huppert.
Dankeschön. Ja, danke wieder.
Wir haben so viele Mails bekommen, ich kann leider nicht alle vorlesen, aber eine möchte ich doch mal hier ins Gespräch bringen. Da sendet eine Frau, sie sagt, sie kennt mehrere Frauen, die nach jahrelangen Bauchschmerzen dankbar waren für eine Diagnose. Es macht mich wütend, dass diese Krankheit nach wie vor so unbekannt ist. Meine Frage, Regelschmerzen sind ja keine Seltenheit und irgendwie auch normal, in Anführungsstrichen. Ab wann sollte ich denn Endometriose in Betracht ziehen? Was sagen Sie, Frau Dr. Mangler?
Ja, wir haben schon gesagt, dass 80% der Frauen oder Menschen mit Uterus also Regelschmerzen haben. zu einem Zeitpunkt ihres Zyklus, dass das schon leider öfter mal der Fall ist, weil bei der Menstruation die Gebärmutter sich so zusammenzieht, wie bei einer Wehe, eine kleine Wehe sozusagen. Und erst wenn diese Regelschmerzen wirklich das Leben beeinträchtigen und die Lebensqualität sinkt oder Schmerzmittel ständig genommen werden müssen über mehrere Tage, weil man sonst ausfällt, nicht mehr rausgehen kann oder nicht mehr arbeiten kann, dann kommt es in den Bereich, der krankhaft ist. Also man muss die individuelle Situation des Menschen erarbeiten, der sich da an einen wendet.
Also nochmal ganz genau gucken, wie stark bin ich beeinträchtigt dadurch, wie stark belastet mich das persönlich und dann dementsprechend auch gucken, ob man weitergeht. Vielen Dank. Und wir haben jetzt Frau Stadl in der Leitung.
Guten Tag.
Guten Tag, Frau Stadl. Hallo.
Können Sie mich gut hören?
Ja, wir können Sie sehr gut hören.
Ja, ich rufe an. Es geht um meine Tochter, die ist 30 Jahre alt, die arbeitet gerade, die kann ich rufen. Und meine Frage ist, können große Operationen im Bauchraum auch Endometriose auslösen? Meine Tochter ist vor 3 Jahren, hatte den Blinddarmdurchbruch, wurde 4,5 Stunden operiert mit einer Darmentnahme. Nach einer Woche nochmal Operation. Dann hat sie ganz stark abgenommen. Dann wurde sie nach 1,5 Jahren, wurden große Verklebungen im Bauchraum festgestellt und eine Eileitervereiterung. Die Frauenärztin hat sie dann ins Krankenhaus angewiesen. Der Operateur hat den Eileiter nicht entnommen, aber die Verklebungen gelöst. Dann wurde sie nach einem halben Jahr wieder operiert von dem Oberarzt. Der hat dann den Eileiter entnommen, hat gesagt, das sei alles ein Schlachtfeld da unten. Und nach dieser Operation hat sie furchtbare Perioden bekommen. Also die dauern 7 Tage. All die Symptome, die sie nennen, furchtbare Durchfälle. Sie kann nur noch gedämpftes Gemüse und Reis essen. Sie hat sehr stark abgenommen. Jetzt nimmt sie gerade wieder zu. Und sie hat sich dann auch informiert und ist dann auch zu unserer Frauenärztin vor einer Woche und hat gesagt, wäre das nicht auch eine Option, Endometriose? Weil bis jetzt hat man das alles auf die OP geschoben. Und ich habe 3 Fragen eigentlich. Kann das ausgelöst werden durch große OPs im Bauchraum? Kann Osteopathie helfen, diese Verklebungen zu lösen? Und vor allen Dingen, ist es nötig? Also sie hat halt gesagt, sie muss jetzt wieder aufgeschnitten werden, es gibt neue Verklebungen, aber jegliche Operation im Bauchraum erzeugt wieder Verklebungen. Und dann könnte man gleich eben diese Bauchspiegelung machen und gucken, ob Endometriose vorliegt. Und ist das nötig? Ja, kompliziert.
Ja. Okay. ja, vielen Dank. Ich versuche mal kurz zu antworten. Ja, es ist möglich, dass durch Operationen, meistens kennen wir das von Kaiserschnitten, dass wir dadurch Endometriose verschleppen können. Manchmal kommen zum Beispiel in diesen Kaiserschnittnarben kleine Herde und die bluten dann, also die vergrößern sich dann auch zyklisch und tun weh. Also das gibt es, das ist aber so, dass das nicht dadurch, die Endometriose nicht dadurch ausgelöst ist, sondern dass sie vorher schon da war und dann nur verschleppt wurde. Dann haben Sie gefragt, Osteopathie, kann das helfen? Ja, Osteopathie kann helfen als ein Baustein in einem Mosaik zur multimodalen Behandlung, also zur multifaktoriellen Behandlung. Also man muss mehrere Bausteine ins Rennen bringen, um die Endometriose zu behandeln. Und kann durch eine Operation wieder eine Verklebung auftreten? Ja. Ja, leider ja. Deswegen muss man immer, also deswegen versucht man nicht mehr wie früher sofort zu operieren, sondern die Nutzen mit dem Risiko abzuwägen und zu gucken, was ist das für eine Person, die da ist und kommt und was können wir individualisiert auf diese Person zugeschnitten tun, welche Behandlungsmöglichkeit ist die beste für sie.
Aber wie gesagt, das ist dann auch eine Sache, wo ein Arzt, eine Ärztin vor Ort die jeweilige Patientin, also dann ihre Tochter, untersuchen muss, und dann, um dann mit ihr gemeinsam diese Abwägung zu treffen. Das kann eine Frau Magler jetzt natürlich nicht.
Ja, ja, klar. Ich wollte nur das mal einbringen, natürlich, ob sowas das auch auslösen kann.
Ja, vielleicht, okay. Hoffentlich hat Ihnen das geholfen und wir drücken natürlich die Daumen, dass es Ihrer Tochter bald besser geht. Das ist ja doch eine Aneinanderreihung von harten Situationen. Alles
vielen
Gute.
Vielen Dank.
Ne?
Ja, alles
Gute Besserung.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Und dann haben wir eine Anruferin aus Gießen. Hallo?
Hallo.
Ja, genau, hallo. Sie. Guten
hallo.
Tag.
Ja, ich würde meinen Namen normalerweise nennen. Ich will nicht unhöflich sein, aber meine Tochter weiß nicht, dass ich anrufe deshalb.
Nein, muss
also,
nicht.
Okay. Meine Frage ist im Wesentlichen, gibt es denn auch sehr ausgeprägte Formen von Regelschmerzen, von sehr starken, sehr extremen Regelschmerzen, ohne Endometriose, weil bei uns in der Familie ist es tatsächlich so, dass es scheinbar Veranlagung ist und auch noch blöderweise wirkt über 3 Generationen hinweg wie eine Verstärkung der Beschwerden, also stärkere Schmerzen, längere Schmerzen. Und meine Tochter hat ihre Periode schon mit 11 bekommen. Und vom ersten Tag an, also wir waren völlig schockiert, weil die Schmerzen kamen vor dem Blut und es war wirklich ein Trauma. Und seitdem, sie ist mittlerweile 24, seitdem hat sie diese sehr extremen Schmerzen. Und sie hat selbst ihre Frauenärztinnen, also ich glaube 2, verschiedene auf Endometriose angesprochen. Und immer wurde das so, gleich ausgeschlossen. Und jetzt ist es so, dass die hier beschriebenen Verschlechterungen oder außerhalb der Periode und des Eisprungs auftretenden Schmerzen und Blutungen, glaube ich, nicht vorkommen. Und es ist auch ein bisschen mit Sport und mit Antibabypille besser. Aber sollte sie vielleicht dennoch noch mal darauf bestehen, so eine Endometriose-Sprechstunde zu bekommen? Und wie gesagt, ist es denn normal, so krasse Schmerzen einfach zu haben?
Frau Mangler.
Ja, vielen Dank. Auch sehr interessante Sachen, die Sie berichtet haben. Besonders, dass sich das über Generationen so weiterzieht, ist auch relativ typisch. Also starke Regelschmerzen, ohne dass es Endometriose oder eine, also sozusagen endometrioseartige Erkrankung ist, ist eher unwahrscheinlich. Es gibt es natürlich auch, dass da nicht Endometriose dahinter steckt, sondern so eine Beckenverkrampfung, weil die Schmerzen eben so doll sind, dass das Becken in seiner Gesamtstruktur in eine Disbalance gekommen ist. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es sich für Ihre Tochter lohnt, nochmal mit einer Spezialistin darüber zu sprechen, weil die Behandlung von nicht-Endometriose-assoziierten Regelschmerzen ist sehr ähnlich den Endometriose-Schmerzen, beziehungsweise man kann das gar nicht in den Feinheiten zum Teil auseinanderhalten. Und deswegen, wenn Ihr Leben das so beeinträchtigt und sich das über mehrere Generationen hinzieht, unbedingt nochmal mit jemandem darüber sprechen.
Gut, dass Sie für Ihre Tochter angerufen haben. Und wir hoffen, dass das einem vielleicht irgendwann zu einer guten Behandlung führt und dann ein wenig besser wird. Es ist ja doch jeden Monat, das ist schon ein hartes Brot.
Vielen Dank. Noch eine Zwischenfrage. Ja. Diese Unfruchtbarkeit war bei uns kein Thema in der Familie. Ist das auch normal, dass Endometriose eben kein Problem für Schwangerschaften darstellt?
Ja, das kann auch sein. Neulich hatte ich gerade eine Patientin, die war dreifach Mutter, hatte eine ganz schwere Endometriose und hatte nie Probleme, schwanger zu werden. Das ist individuell auch verschieden, ne? Bei erfreulicherweise ist es bei manchen eben so, dass schwanger werden kein Problem ist.
Gut, vielen Dank. Und wir gehen gleich weiter, weil wir so viele Anrufe haben. Es ist wirklich wir kriegen auch ganz, ganz viele Mails und viele Frauen ärgern sich, dass das Thema immer noch so unbekannt ist, dass es so lange dauert, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Und viele sind froh, dass mal darüber gesprochen wird. Jetzt gehen wir nach Stuttgart. Hallo, eine Hörerin aus Stuttgart. Katja habe ich hier stehen. Guten Tag.
Ja, hallo. Hallo, guten Tag.
Danke.
Vielen Dank, dass ich anrufen durfte und dass ich drankommen bin. Bei mir ist es so, dass ich jetzt fast 40 bin. Meine Mutter vor 30 Jahren auch die Gebärmutter rausoperiert bekommen hat. Hallo?
Ja, reden Sie weiter.
Wir
hören Sie sehr gut.
Genau. Und bei mir so ist, dass ich 2009 eine Konilisation bekommen habe, weil ich die Vorstufe vom Gebärmutterhalskrebs hatte. Dann hat es geheißen, also ich habe meine Periode dann nicht gehabt, ganz lang, wohl hatte einen Kinderwunsch, war dann witzigerweise ohne Periode schwanger, das war ganz dubios. Habe dann meinen Sohn bekommen, habe die Pille dann weiterhin genommen, war dann nochmal schwanger mit meiner Tochter. Und ich habe so wahnsinnige Schmerzen, dass ich jetzt auch wieder beim Arzt war und ich gesagt habe, ob das nicht sein kann, dass ich diese Krankheit habe, weil eben auch meine Mutter vor 30 Jahren sich das rausoperieren lassen hat. Und er hat mir dann die Goldnetzmethode empfohlen.
Oh, was ist das? Haben wir noch gar nicht gehabt. Gut, dass Sie es... Wollen wir gleich Frau Mangler das erklären lassen, die Fachfrau?
Ja, genau.
Da haben Sie so ein paar, also Endometriose ist natürlich auch so häufig, dass auch andere Erkrankungen, zum Beispiel die Konisation, die hat jetzt nichts mit Endometriose zu tun. Das hatten wir gerade besprochen mit dem HPV in dem vorhergehenden Beitrag. Und die Goldnetzmethode ist eine Möglichkeit, bei starken Menstruationsbeschwerden, also bei Menstruationsblutungen eher, starke Menstruationsblutungen zu unterbinden. Es ist nicht die typische Therapie einer Endometriose. Es hilft aber bei Hypermenorrhoe, also starken Regelblutungen.
Und sollte man dann vorher eine Endometriose ausschließen, bevor man das macht? Also doch nochmal eine Endometriose-Sprechstunde vielleicht aufsuchen?
Ja, also wenn man an Hypermenorrhoe leidet, also starker Regelblutung, also wenn man sozusagen gar nicht mehr hinterherkommt mit den Tampons oder Menstruationstassen oder Binden, dann ist eine Goldnetzeinlage eben eine organerhaltende Möglichkeit zu therapieren, auch unabhängig von der Endometriose jetzt. Aber meistens bestehen ja bei einer Endometriose nicht nur Hypermenorrhoen, also nur starke Regelblutung, sondern eben auch andere Schmerzen und so weiter. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz im Vordergrund.
Genau, also bei mir, ich gehe schon auch davon aus, dass also diese extreme Blutung ich nicht habe, aber diese Mega-Schmerzen und auch über 3 oder 4 Tage und meine Tage, meine Periode auch so lang ist, dass ich schon eher diese Endometriose habe. Das Nächste ist, er hat gemeint, ich kann das behandeln, unter anderem auch entweder mit der Pille, dass ich die Pille durchnehme, dass ich eben meine Periode gar nicht bekomme, oder mit einer Spirale, die eben auf Hormone wirkt. Was meinen Sie da dazu? Weil ich wäre wirklich bereit, meine Gebärmutter operieren lassen, weil ich 2 Kinder habe und ich sie nicht mehr brauche und ich mich nur jede drei Wochen über sie ärgere und es einfach schmerzhaft ist und man Schmerzmittel nehmen muss.
Ja, früher hat man sehr oft Gebärmütter einfach rausgenommen. Ne? Da gab es 300.000 Operationen pro Jahr. Davon ist man abgekommen. Deswegen macht man das eben nicht mehr. Man geht nach so einem Stufenkonzept vor und diese Goldnetz-Methode ist eine Stufe davon. Man überspringt die Stufen nicht sofort zur Gebärmutterentfernung. Aber das sollten Sie mit Ihrer Ärztin absprechen. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist sehr, sehr interessant auch, die Pille nonstop zu nehmen. Also wenn man schon die Pille nimmt, egal wer man jetzt ist, dann lohnt es sich, die Pille nonstop zu nehmen. Diese Blutung, die künstlich ist eine künstliche Blutung, die macht für keine Frau Sinn. Und für die Frauen, die Regelschmerzen haben, macht sie erst recht gar keinen Sinn. Das heißt, die Pille nonstop zu nehmen, egal aus welcher Indikation man die Pille nimmt, ist eine gute Sache. Und das andere, die Spirale, die Sie erwähnt haben, auch eine Spirale ist eine Möglichkeit, eine gestagen-betonte Spirale ist eine Möglichkeit, Endometriose zu bekämpfen. Ganz individuell für Frauen ohne Kinderwunsch ist es eine super Methode, weil es eben lokal dann Hormone ausgeschüttet werden, die nicht im ganzen Körper wirken, sondern da, wo sie wirken sollen, an der Gebärmutter.
Okay.
Gut, dann vielen Dank für Ihre Frage und auch Ihnen drücken wir die Daumen, dass es besser wird, wo auch immer Sie sich für entscheiden, ob es das Netz wird oder dann doch irgendwann die Operation oder wie auch immer. Hauptsache, irgendwann geht es Ihnen besser. Alles Gute. Dankeschön. Frau Mangler, zum Abschluss würde ich gerne noch einmal einen Punkt ansprechen, den, wie gesagt, hier viele Frauen und auch Männer uns gemailt haben. Wieso ist die Endometriose noch so unbekannt, wenn über 10% der Frauen davon betroffen sind? Wie kann das sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist die Antwort liegt ein bisschen in unserer Gesellschaftsstruktur und geht auch schon Jahrtausende zurück. Ne? In der Bibel steht, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also Schmerz gehört zu der Frau und zu dem weiblichen Wesen offensichtlich irgendwie dazu. Zumindest suggeriert uns das die Gesellschaft. Aber wir sind ja jetzt weitergekommen, medizinisch und gesellschaftspolitisch, sodass man sagen kann, Schmerz gehört nicht mehr zu einer Frau dazu. Und das sollten wir uns gedanklich auch klar machen, dass Regelschmerzen therapierbar sind und dass ein Mensch, der Regelschmerzen hat oder Schmerzen bei der Menstruation, dass er ernst genommen wird und therapiert wird und dass man sich mit ihm hinsetzt und dann guckt, wie man ihr helfen kann.
Vielen Dank.
Da müssen wir, glaube ich, als gesamte Gesellschaftsstruktur daran wirken.
Ja, das ist das richtige Schlusswort für unsere Sendung. Vielen Dank, Frau Dr. Mandy Mangler aus Berlin. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unsere Sendung zum Thema mit Endometriose.